Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für diesen Sonntag hören wir das vorgeschlagene Predigtwort aus Daniel 9, und zwar die Verse 4 und 5 und 16 bis 19. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf. Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das heutige Predigtwort sind die Anfangs- und auch die Schlusszeilen eines Gebetes, mit dem sich der Prophet Daniel nach fast 70 Jahren im Exil in Babylon an seinen Gott wendet. Diese Gefangenschaft damals, diese Gefangenschaft der Judäa in der Fremde, sie endete mit einem Edikt des Königs Kyros im Jahre 538 vor Christus, nachdem eben dieser persische König Kyros die Babylonier, die die Judäa gefangen hielten, nachdem dieser persische König die Babylonier eben besiegt hatte. Das Gebet an sich heute Morgen, das wir gehört haben, ist eigentlich recht einfach zu verstehen. Aber zunächst ist einmal festzuhalten, was die Quelle dieses Gebetes ist. Wenn man die Verse zuvor sich anschaut, dann erfährt man, dass der Daniel in der Gefangenschaft bei sich hatte das biblische Buch des Propheten Jeremia. Und dieses Buch, das achtete er haargenau. Er achtete vor allem ganz eifrig auf die Verheißungen Gottes, die in diesem Buch Jeremia über Israel und Judäa geschrieben stehen. So steht eben auch in diesem Buch, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen bleiben sollte, also die Stadt Gottes wüst und leer und auch der Tempel, das Heiligtum, zerstört. Und nun dieser Zeitraum der Gefangenschaft in Babylon, der war nun fast zu Ende gegangen. Die 70 Jahre waren fast rumgegangen und Daniel wusste genau um diesen Zeitpunkt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und deshalb flehte Daniel nun in besonderer Weise zu Gott zu seinem Herrn. Der Daniel fängt aber nicht nun an, wie es heutzutage modern geworden ist, zu sagen, guter Gott. So unpersönlich betete Daniel nicht. Daniel sagte auch nicht, lieber Gott. Nein, er betete, und das scheppert in unseren Ohren. Er sprach, ach Herr, du großer und schrecklicher Gott. Man könnte dieses Wort aus dem Hebräischen auch übersetzen, du furchtbarer Gott, du furchterregender Gott. Man könnte auch übersetzen, du heiliger Gott. Und dann beruft sich dieser Daniel trotz der Gefangenschaft im Exil auf die Treue seines Gottes, auf die Bundeszusage Gottes. Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Und daraufhin folgt nun in diesem Gebet das Eingestehen der eigenen Schuld. Daniel betet, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Das erwählte Volk Gottes, das so viel Befreiung und Gnade in seiner Geschichte erlebt hatte, es ist eben auch immer wieder von der Wahrheit und von den Geboten Gottes abgewichen, hatte nicht auf das geachtet, was Gott ihnen sagte. Und deshalb hat dieses Volk Gottes auch immer wieder den Fluch getroffen, der bereits bei Mose beschrieben ist. Und Daniel deutet nun dieses ganze Geschehen, dieses Gefangenschaftsgeschehen, dieses Exil in der Fremde, das deutet Daniel nun mit den Worten, darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat's über uns kommen lassen. Und im letzten Teil des Gebetes appelliert Daniel an die Gerechtigkeit und an die Herrlichkeit Gottes. Sein Ruhm, also der Ruhm Gottes, soll doch bitteschön nicht durch die Sünde des Volkes vor den Augen der Heidenvölker in Schmutz gezogen werden. Und Daniel ruft also nun nach der Gnade und nach der Barmherzigkeit Gottes. Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merke auf! Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott! Lesen Sie ruhig zu Hause dieses Gebet mal in Gänze durch, eben nicht nur die paar wenigen Verse, die uns heute zur Predigt vorgegeben sind. Lesen Sie das mal durch und gehen Sie selbst mit hinein in dieses Gebet, das Daniel hier spricht. Und es ist dabei verwunderlich, dass ausgerechnet dieser Daniel, von dem ja immer berichtet wird, wie vorbildlich er den Glauben an den lebendigen Gott gelebt und durchgehalten hat, wie treu und standhaft er geblieben ist, trotz aller Gefahren. Selbst als man die Todesstrafe ihm angedroht hatte, weil sich Daniel weigerte, fremde Götter oder gar einen König anzubeten, da ist dieser Daniel treu geblieben, standhaft geblieben im Wort Gottes und in seinem Auftrag. Und obwohl dieser Daniel so vorbildlich immer wieder beschrieben wird, hat sich in diesem Gebet Daniel in dieses Sündenbekenntnis selbst mit hineingenommen. Er hat sich nicht distanziert von seinem Volk, das Fehler machte. Er hat sich mit hineingegeben in dieses Volk, das von Gott abgewichen ist. Wenn Sie das zu Hause einmal lesen, spüren Sie, wie demütig und mitleidend an dieser Stelle dieser Prophet Daniel war. Demütig und mitleidend mit seinem Volk. Und genau das war ja sein Amt gewesen. Genau deshalb hatte ihn Gott ja seinem Volk gegeben. Und dieser Daniel, er weiß nun auch ganz genau, dass ein Neubeginn mit Gott notwendig ist. Und dass ein solcher Neubeginn mit dem lebendigen Gott nur möglich ist, wenn das Volk Buße tut und umkehrt. Und nur durch Umkehr und Buße wird es auch eine Befreiung erleben, eine Befreiung aus der Gefangenschaft und eine Hinführung wieder ins gelobte Land, eine Hinführung wieder in die Heimat hin zum geliebten Jerusalem. Und weil Daniel das alles weiß, tut er hier in diesem Gebet Buße. Er tut Buße stellvertretend für das ganze Volk, vor dem er steht. Dadurch und durch diesen Appell an die Gnade Gottes leuchtet hier bereits im Alten Testament das wundervolle Evangelium von Jesus Christus durch. So wie es Paulus in Römer 3, 24 schreibt: Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Diese Gnade Christi, die ist unsere Ermutigung zur Buße, zur Beichte und zum Gebet. Liebe Glaubensgeschwister, wir gehen nun weg von dieser babylonischen Gefangenschaft damals, als das Volk Israel in der Fremde gefangen war, und machen jetzt einen Sprung auf der Weltenuhr, einen Sprung von 2000 Jahren. Wir befinden uns nun 3 Jahre nach dem Thesenanschlag von Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg. 3 Jahre nach diesen 95 Thesen veröffentlichte Luther im Jahre 1520 eine Schrift mit dem Titel »Die babylonische Gefangenschaft der Kirche«. Was hat Luther in dieser Schrift getan? Luther hat hier all die schlimmen Erfahrungen, die das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylonien erlebt hatte, nun übertragen auf die Kirche. Luther sagte, die Christen sind demnach Gefangene in ihrer eigenen Kirche. Den Christenmenschen ist ihre Kirche zum Exil geworden. Sie ist ihnen fremd geworden. Und Luther stellte fest, dass Rom und der Papst genauso korrupt, machtbesessen, sündig und gottlos seien wie früher das Babylon. Liebe Gemeinde, in dieser reformatorischen Streitschrift, da geht es um die theologischen Kernfragen des Glaubens, insbesondere um die Sakramente. Und Luther setzte sich in dieser Streitschrift mit aller Macht dafür ein, dass den Gemeindegliedern beim Abendmahl Brot und Wein gereicht werden. Dass also der Gemeinde der Kelch des Weines, der Kelch des Heils nicht vorenthalten wird, wie es damals gang und gäbe in der Kirche gewesen war und die römisch-katholische Kirche bis heute oftmals noch so praktiziert. Und Luther wollte insgesamt die Kirche damals von ihrem falschen Denken eines Priestertums reinigen, als hätten Päpste, Kardinäle, Bischöfe und Priester vor Gott einen höheren geistlichen Stand als die normalen Laien, die die Gemeinde sonst eigentlich ausmachen. Und diese Kirche behauptete, nur durch das Handeln der Priester hätten die Gläubigen einen Zugang zu Gott. Und deshalb sagte Luther, die Christenmenschen, sie sind Gefangene in ihrer eigenen Kirche. Sie haben keinen direkten Zugang mehr zu ihrem Gott. Und aus dieser Gefangenschaft müssen die Christenmenschen befreit werden, weil eben allein Christus selbst der hohe Priester ist und der einzige Zugang zu unserem Heil. Und zu diesem Zugang braucht es keine Umwege mehr und keine Fürbitter und keine Mittler mehr. Seit der Tempel damals bei der Kreuzigung Jesu im Tempel zerrissen ist, ist das Heiligtum offen, ist der Zugang zu Gott offen. Darum hat Luther in dieser Streitschrift so gerungen. Wir haben einen direkten Zugang zum lebendigen Gott. Er allein führt uns hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Und so zeigte Luther auf, dass in allen geistlichen Fragen nicht der Papst die höchste Autorität besitzt, sondern allein die Heilige Schrift. Diese kleine Streitschrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, das war damals natürlich ein Frontalangriff auf Rom und die Papstkirche. Das war ein Frontalangriff auf die Heils- und Sakramentenlehre. Und es geschah, was geschehen musste. Als Folge davon wurde Luther vom Papst als Ketzer aus der Kirche ausgeschlossen. Als dieser päpstliche Bannbulle bei Luther eintraf, blieb Luther standhaft und mutig und warf dieses Stück Papier getrost ins Feuer. Wenige Monate später auf dem Reichstag zu Worms im April 521, wir haben gerade das 500-jährige Jubiläum begangen, da blieb Luther ebenfalls treu und standhaft. Widerrufen könne er nicht, solange er nicht durch die Heilige Schrift vom Gegenteil überzeugt würde. Und dann seine mächtigen Glaubensworte, ihr kennt sie alle, hier stehe ich kann nicht anders, Amen. Anschließend wurde über Luther die Reichsacht verhängt, das heißt, jeder im ganzen Reich durfte ohne eine Bestrafung diesen Ausgeschlossenen totschlagen. Warum erzähle ich das Ganze? Interessant und wegweisend ist, dass sich in der Durchführung der Reformation der Kirche durch Martin Luther genau diese drei Schritte bzw. Schwerpunkte wiederfinden, die hier Daniel in seinem Gebet praktiziert hatte. Nämlich erstens das Achten auf Gottes Wort. Erinnert euch, Daniel hatte den Jeremia an der Seite. Und Martin Luther achtete sehr auf Gottes Wort. Von ihm stammt dieses Bekenntnis, möchte ich sagen, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Das zweite, das Bekennen von Sünde und Gottlosigkeit, die damals Daniel stellvertretend für das Volk getan hatte. Und wie hat Luther die Reformation begonnen? Wie lautet die erste seiner 95 Thesen? Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Und das dritte, Gottes Bund und Gnade. In der Ablehnung des Ablasshandels, also dieses Tuns, wo den Menschen eingeredet würde, sie könnten sich von ihren Sünden oder Sündenstrafen freikaufen, da hat Luther aus der Heiligen Schrift dargelegt, dass der Mensch allein Heil und Rettung findet durch die Gnade Gottes. Man kann sich also den Himmel nicht verdienen. Man kann auch keinen Ablass von Sündenstrafen sich erkaufen. Man kann auch nichts hinzutun mit eigenem Gutsein oder guten Werken. Nein, Luther sagte sola gratia. In Christus ist ja der neue Gnadenbund aufgerichtet durch seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung von den Toten. Der neue Bund der Gnade ist aufgerichtet, und zwar der Bund, der damals bei Daniel schon durchgeschienen ist. Wir leben also im Reich Gottes allein durch die Gnade Christi, allein durch seine Heilsgaben. Und was sind seine Heilsgaben? Das ist sein Wort und sein Sakrament. Nun, liebe Gemeinde, nach der babylonischen Gefangenschaft der Judäa und dieser babylonischen Gefangenschaft der Kirche im 16. Jahrhundert, da stellt sich natürlich uns heutzutage auch eine spannende Frage. Die Frage, ob auch wir, ob auch unsere Kirche heute in einer babylonischen Gefangenschaft lebt. Und falls ja, in welcher? Wenn ihr jetzt gespannt seid, ich werde euch an dieser Stelle keine fertigen Antworten präsentieren, sondern ich versuche euch heute mit Fragen anzuregen, genau darüber nachzudenken, und zwar nachzudenken anhand des Wortes Gottes. Wenn wir über eine babylonische Gefangenschaft der Kirche heute nachdenken, dann müssen wir uns zunächst folgende Fragen stellen. Wo ist oder wo hat sich Kirche heute von dem Heil in Christus entfernt? Wo lebt Kirche heute also in der Fremde, nicht mehr bei Christus, sondern in der Fremde, das heißt in fremden Strukturen, in fremden Gefangenschaften, in sündigen Abhängigkeiten? Und ist solches Geschehen Durch Relativierung, Umdeutung oder Weglegung der Heiligen Schrift wird die Bibel nicht mehr als offenbartes Wort Gottes verstanden? Gibt es in der Kirche eine zeitgeistliche Anpassung an das Denken und Handeln, wie es den Menschen einfach so gefällt oder wie es der Gesellschaft und dem Volke nützlich erscheint? Gibt es in unserer Kirche ein gesellschaftliches Machtstreben, dass es wichtiger also ist, wie man draußen in der Gesellschaft ankommt, als dass man sich so wie Daniel oder Martin Luther in Treue zu dem Wort Gottes und den Bekenntnissen hält? Findet ihr zu all diesen Fragen Punkte, Dinge, die euch jetzt konkret einfallen? Oder nehmt das mit nach Hause, denkt darüber nach. Ich wäre dankbar, wenn ihr mir dazu eine Rückmeldung schreibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das einfach mal sammeln. Wir dürfen uns ja nach dem Gottesdienst nicht bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen und darüber reden. Aber schreibt mir eine kurze Mail oder ruft mich an. Und das, was euch im Laufe der Woche kommt, teilt es mir mit. Dann können wir das sammeln und können mal schauen, was der Herr uns für uns aufs Herz legt. Babylonische Gefangenschaft, das ist Gefangenschaft in Sünde und Gottlosigkeit. Und wenn wir darüber nachdenken, fällt uns natürlich ganz schnell das alte Babel ein und die Erzählung vom Turmbau. Was war damals geschehen? Die Menschen, die wollten sich damals einen Turm bis zum Himmel hochbauen, um damit zu zeigen, welche Macht und Herrlichkeit sie selbst haben, wie fähig sie sind. Sie brauchen ja gar keinen Gott mehr, sie können ja alles selbst leisten. Sie trauen sich selber zu, ihr Leben und diese Welt zu gestalten. Wir schaffen das. Wir wissen allerdings alle, wie das dann am Ende tragisch ausgegangen ist. Gott beendete dieses gottlose Bemühen. Er verwirrte ihre Sprache, sodass sie keine Einigkeit mehr hatten. Sie konnten sich nicht mehr miteinander verständigen und sie wurden heillos in alle Ferne zerstreut. Gibt es eine solche Gottlosigkeit heute in unserer Kirche oder in unserem Volk? Der Prophet Daniel, liebe Gemeinde, hatte damals die Zeichen der Zeit erkannt, weil es ihm von Gott offenbar gemacht worden ist. Und wenn ihr das ganze Kapitel 9 weiterlest, dann werdet ihr auch erfahren, dass diese Dinge, die Gott da dem Daniel aufs Herz gelegt hatte, noch verstärkt wurden durch das Erscheinen des Engels Gabriel. Da ist dann auch in der Folge von diesen 70 Jahrwochen die Rede, die noch gar nicht alle erfüllt sind. Daniel hat also damals über diese Offenbarungen über die Gefangenschaft des Volkes Juda in Israel hinaus noch eine Wegweisung bekommen, die bis heute offen ist, die hineingeht bis an die Ende der Zeiten, bis Jesus wiederkommen wird. Lest das zu Hause einmal in Ruhe durch. Entscheidend für unser Predigtwort heute hier ist, dass Gottes Geist den Daniel geleitet hat. Und deshalb wurde dem Daniel klar, dass diese Gefangenschaft des Volkes Juda in Babylon kein blindes Schicksal gewesen ist. Kein Zufall, den dieses Volk Israel einfach so einmal getroffen hat. Sondern dem Daniel war klar, aufgrund der eigenen Sünden, aufgrund der Nichtachtung der Wahrheit Gottes, ist das alles geschehen. Und weil das so ist, hat Daniel gebetet. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Liebe Brüder und Schwestern, was sagt uns Gottes Geist heute über unsere Sünden? Über unsere Nichtachtung des Wortes Gottes, die Nichtbeachtung der Wahrheit in Christus, das Übergehen seiner Gebote. bei jedem von uns ganz persönlich, in unserer Kirche, in unserem Volk, bei den Völkern auf dieser Welt. Hat diese Pandemie damit etwas zu tun oder ist sie blindes Schicksal, das über uns gekommen ist? Ich bin gespannt, zu welchen Antworten ihr kommt und welche Konsequenzen wir bereit sind, daraus zu ziehen. Als ich zu Hause am Schreibtisch diese Predigt geschrieben hatte oder habe, liebe Gemeinde, da hat mir Gottes Geist ein Wort aufs Herz gelegt, ein Wort aus der Bergpredigt Jesu. Da sagte unser Herr zu seinen Jüngern, und er sagt es uns auch heute hier, zu seiner Gemeinschaft der Gläubigen: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Salz, dieses Licht können wir nur sein, indem wir genau das beherzigen und tun, was Daniel und auch Martin Luther taten. Eben immer wieder ins Gebet hineingehen und dabei erstens auf Gottes Wort achten, zweitens Buße tun, indem wir über unsere Sünde und Gottlosigkeit und auch die unseres Volkes stellvertretend vor Gott treten. Und drittens, Gott um seine Gnade und Barmherzigkeit bitten, dass er noch einmal eine Frist schenke. Nicht für uns, sondern damit Menschen aufmerksam auf den lebendigen Gott werden. Dass Menschen Jesus Christus finden können und dass sein Name auf dieser Erde verherrlicht wird. Gehen wir hinein ins Gebet mit diesen Worten. Ach Herr, du großer und schrecklicher heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.